wunderbare Lieder. Damit ist schon alles Wesentliche gesagt für heute. Wir warten darauf, dass das kommt, dieses himmlische Jerusalem. Wir verkünden das, dass die Wahrheit nicht aufzuhalten ist durch Mauern auf Erden. Uns hat ein Aufruf von Seiten unserer Allianzmission erreicht, Solidarität zu zeigen mit den Menschen im Iran. Tausende sind umgekommen, keiner weiß wie viel. Man weiß, es gibt willkürliche Verhaftungen, Folterungen, Ermordungen. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Es heißt, die Proteste haben sich beruhigt. Aber lange kann es ja nicht mehr gehen, oder? Glaube an Jesus ist da offiziell nicht gern gesehen. Menschen sind seit Jahrzehnten verfolgt. Und doch läuft die Botschaft von Jesus auch durch dieses Land. Es gibt Christen im Iran. Es gibt viele Exil-Iraner, die auswärts Christen geworden sind. Eine Handvoll davon habe ich kennengelernt. Und die sind jetzt mit involviert in dieses Geschehen. Ihr habt das mitgekriegt, Kontakt nach außen ist weithin abgeschnitten. Man weiß nicht, was mit den eigenen Angehörigen ist. Die Leute im Land müssen Geld bezahlen, viel zu viel Geld, wenn sie ihren toten Angehörigen wiederbekommen wollen. Es sind ganz schreckliche Geschehnisse. Kirche, Gemeinde ist keine politische Bühne. Wir fällen hier keine Urteile und bilden auch nicht politisch Meinung. Aber wir nehmen Anteil an dem, wie es Menschen geht und auch unzähligen von unseren Schwestern und Brüdern. Wir haben ja auch keine Lösungen und Antworten. Dauert nicht mehr lange, dann gibt es die Regierung, die es da gibt, bereits seit 50 Jahren. Und man hat immer versucht, da Einfluss zu nehmen, versucht zu verhandeln, versucht irgendwie klarzukommen mit unzähligen Sanktionen und so weiter und so weiter. Bis jetzt hat das alles nicht viel Gutes gebracht. Aber wir können hier etwas tun, was viele nicht können. Wir können beten. Und da, wo wir Iraner kennen und mit ihnen zu tun haben, da können wir unser Interesse, unsere Anteilnahme auch persönlich zum Ausdruck bringen. Und dazu sind wir letzten Endes aufgefordert und eingeladen. Ich darf euch bitten, jetzt zum Gebet aufzustehen. Ja, lieber Vater im Himmel, was haben wir das gut, dass wir zu dir beten können, weil du uns deinen Sohn Jesus gegeben hast, weil du uns erweckt hast zum Glauben durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir immer wieder beten dürfen. Und jetzt tun wir das für die Menschen im Iran, die so viel Leid durchmachen. Wir tun das für die Iraner in aller Welt und bitten dich um dein Erbarmen, um dein Eingreifen. Menschenhilfe reicht überhaupt nicht. Aber du hast alle Möglichkeiten in der Hand. Und wir bitten dich, dass es im Iran nicht zu Bürgerkrieg und Chaos und zu sinnlosem Töten kommt. Wir bitten dich, dass die Verhältnisse sich ändern und dass Menschen mit Ehrfurcht, mit Klugheit, mit Sinn für Gerechtigkeit an die Regierung kommen. Du weißt, was Menschen alles unternehmen und was da alles geschieht. Wir erbitten dich, dass du selber handelst. Wir danken dir, dass es in diesem Land und in aller Welt gläubige Iraner gibt, die mit betroffen sind, die vielleicht von der einen oder anderen politischen Strömung mitgerissen werden könnten. Herr, wir bitten dich, dass du unseren Geschwistern beistehst, denen, die gefangen sind um deines Namens willen, denen, die Angehörige verloren haben, denen, die in Verzweiflung stecken. Herr, wir bitten dich, dass du sie hältst, dass du sie stärkst, mit deinem übernatürlichen Trost, den Menschen nicht geben können. Wir bitten dich aber auch, dass Menschen, die dich lieben in aller Welt, deine Liebe bezeugen und weitergeben können. Gerade jetzt auch an dieses Volk. Danke, dass du viel mehr tun kannst, als wir uns jetzt denken und vorstellen können. Wir vertrauen auf dich und geben deinem Namen die Ehre. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, hinter mir liegt eine interessante Woche, irgendwie besonders. Auf einmal war ich die ganze Zeit sehr persönlich mit Kernfragen des Glaubens beschäftigt. Was glaubst du eigentlich? Worauf beruht dein Glaube? Wie kommst du denn dazu, sowas zu glauben? Was ist das eigentlich genau? Worauf kommt es denn an? Es fing ganz harmlos an. Einfach mit einem Gespräch nach dem Gottesdienst am vergangenen Sonntag. Aber dann hat das irgendwie viele Stationen mit sich gebracht und mich wirklich die ganze Woche beschäftigt. Heute ist Bibelsonntag, da passt das ganz gut. Und es gab einen Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Christi. Das stand so im Zentrum. Und das war irgendwie auch ein Stück Antwort auf all dieses fragende Nachdenken. Dieser Vers steht in einem Zusammenhang im Kapitel 10 im Römerbrief. Und da geht es dem Apostel Paulus um das Glauben und Nichtglauben des Volkes Israel, der Juden in aller Welt. Und da hat er eine Menge interessanter Ausführungen, da kann ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber ein paar Verse aus diesem Abschnitt möchte ich doch gerne vorlesen. Und wir steigen da so ein bisschen mittendrin ein, also nicht wundern, da kommt eine Menge vorher. Und es geht hinterher auch weiter, kann man gerne zu Hause nochmal nachlesen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal diesen Abschnitt aus Römer 10, da lese ich uns ab Vers 8. Stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es auch schon in der Heiligen Schrift. Wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben, denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Aber nicht jeder hört auf diese rettende Botschaft. So klagte bereits der Prophet Jesaja: Herr, wer glaubt schon unserer Botschaft? Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wie ist das nun bei den Juden? Haben sie etwa Gottes Botschaft nicht zu hören bekommen? Doch, natürlich. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft, sie erreicht noch die fernsten Länder. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Christi. In diesem Abschnitt gibt es so ein paar Hauptworte, wo sich alles drum dreht. Das Wort oder die Wortverkündigung, der Glaube und die Rettung. Und das, was Paulus hier beschreibt, könnte uns an etwas erinnern, das viele von uns kennen, an die Rettungskette. Wer einen Führerschein hat oder mal sonst wie einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, der weiß vielleicht noch, was das ist. Irgendwann kommt man in die Situation, man ist beteiligt oder wird Zeuge eines schweren Unfalls und auf einmal ist man Ersthelfer. Oder sollte das sein? Der Ersthelfer ist das erste Glied in dieser Kette. Der wird Menschen aus dem Gefahrenbereich holen. Der wird gucken, wem zu helfen ist. Der wird Hilfe rufen. Als nächstes kommen hoffentlich Rettungssanitäter. Es kommt im Anschluss mutmaßlich ein Notarzt. Dann steht der Krankentransport an, ob mit Rettungswagen oder vielleicht sogar Hubschrauber, kommt auf die Umstände an. Und dann geht's ins Krankenhaus. Auch im Krankenhaus gibt's ganz feste Abläufe. Da ist zunächst die Notaufnahme. Wenn nötig, geht's in den OP. Wenn's nötig ist, geht's danach zunächst mal auf eine Intensivstation, auf eine Normalstation. Wenn alles gut wird, gibt es eine Reha vielleicht. Manche brauchen über lange Zeit viel Therapie. Und am Ende steht ein gewisses Maß an Gesundheit, das erhalten werden konnte. Rettungskette, sie fängt mit dem Ersthelfer an. Naja, und wenn der nicht weiß, was er zu tun hat, dann können die anderen sich unter Umständen die Mühe sparen, wenn der Sanitäter zu spät da ist. Darum macht man solche Kurse und so eine Ausbildung und verpflichtet möglichst alle dazu, zu wissen, was dann zu tun ist. Ja, hier gibt es noch eine ganz andere Rettungskette. Die fängt unten an und führt auch nach oben. Das Wort Christi, die Verkündigung dieses Wortes, das Hören darauf, der Glaube daran, das Anrufen des Namens des Herrn und die Rettung, das Heil, was dabei rauskommt. Ja, Wort Christi, Manche Bibelausgaben haben an der Stelle Wort Gottes. Das mit dem Wort Christi ist wohl ein kleines bisschen besser bezeugt in den Handschriften, aber der Sache nach ist das dasselbe. Der Christus ist Gottes Christus. Der Gesalbte wurde von Gott gesalbt. Er redet die Worte Gottes. Er ist das Wort Gottes. Und er ist selber Gott, wie wir glauben. Und dieses Wort Gottes ist die Grundlage von allem. Für uns evangelisch-evangelikale ist Wort Gottes eigentlich gleichbedeutend mit der Bibel. Oder häufig, wenn wir Bibel sagen wollen, sagen wir auch schlicht Wort Gottes. Ist natürlich die Frage, wie ernst nehmen wir das? In der vergangenen Woche war auch der Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der kältesten Kirche, die ich je betreten habe. Und war extrem spannend, nicht nur schön und gut beleuchtet, sondern auch nochmal die anderen zu erleben. Es gab 3 Schriftlesungen, dazu wurde aufgestanden und die dritte war ein Stück aus dem Evangelium. Da war dann der katholische Pfarrer vor Ort am Start und der macht das gar nicht so wie wir immer. Ich lese uns aus dem Römerbrief sowieso, sondern der ging erstmal zu einem besonderen Pult, wo die Bibel drauf lag. Dann verneigte der sich davor. Und dann nahm er die hoch. Und dann ging er erst ans Lesepult. Und dann gab es erstmal eine lange Einleitung, bis es dann endlich soweit war. Wir wissen jetzt, das ist das heilige Wort Gottes. Das ist das Evangelium Christi. Habe ich gedacht, ja, wie mache ich das denn? Ich lese meine Bibel im Wald oder auf dem Sofa, am Boden, auch schon mal am Schreibtisch. Aber lese ich das noch so? Ich meine, es sind ja nur Äußerlichkeiten, klar. Aber mit dem Wort Christi fängt wirklich alles an. Halte ich das so heilig, wie ich sollte, oder es ist für mich eine Feld-, Wald- und Wiesenbotschaft geworden. Das Wort Christi will verkündigt werden. Und alles, was wir verkündigen, muss sich an seinem Wort irgendwie festmachen. Die Bibel ist schon ein wichtiger Maßstab dabei. Aber Gott hat nicht einfach eine Postwurfsendung auf den Weg gebracht, sondern es ist sein Wille, dass Menschen das Wort Gottes verkündigen. Allzu leicht denken wir an die professionelle Predigt von ausgebildeten Leuten, aber hier ist Weitergeben gemeint, hier ist Verkündigung gemeint. Und da können auch letztlich alle beteiligt werden. Gott hat das so geordnet. Er selber hat das auf den Weg gebracht. Und das ist Voraussetzung dafür, dass Menschen was davon hören. Wenn wir schweigen, wenn wir es verdünnen, wenn wir es verstecken, wie sollen Menschen das Hören. Dieses Hören muss stattfinden. Es reicht nicht, dass es gesagt wird. Da muss auch eine gewisse Offenheit und Aufgeschlossenheit da sein. Ein Interesse, eine Gelegenheit. Auch ein Spüren, dass es nicht irgendwelche Worte sind, sondern dass es hier um den Transport des Wortes Gottes geht. Alles Hören nützt nichts, wenn es nicht mit dem Glauben verbunden wird. Und Glauben heißt nicht nur eine Meinung haben. Glauben bedeutet so viel mehr. Ein Bibelleser muss viel glauben, habe ich mal irgendwann gesagt. Ich wurde dann schnell korrigiert. Ein Bibelleser weiß mehr. Geht hier nicht so sehr um die Frage, kann ich mir vorstellen, dass einer Wasser zu Wein macht? Kann ich mir vorstellen, dass er mit dem Pausenbrot von einem Jungen ein ganzes Fußballstadion voller Leute satt macht? Kann ich mir erklären, wie das geht, dass er übers Wasser läuft und erst hinterher den Sturm stillt? Was glaubst du denn? Was musst du glauben? Was willst du glauben? Was kannst du glauben? Worauf kommt es an? Einen Vers habe ich hier nochmal rausgeholt. Es geht darum zu glauben, Jesus ist der Herr. Er ist Gott. Er ist der eine. Er ist die Rettung. Er ist von den Toten auferweckt. Gott hat das getan. Und nur weil er lebt, kann er der Retter sein. Nur weil er lebt, kann ich an ihn glauben. Nur weil er lebt, kann ich ihm auch gehorchen, mich auf ihn verlassen. Glauben heißt, etwas Gehörtes annehmen. Ich nehme an, dass es stimmt. Und ich ziehe daraus eine Konsequenz. Wenn ich mich mit jemandem verabrede, dann heißt das, wir haben darüber gesprochen, irgendwie kommuniziert, und dann mache ich mich auf. Dann bin ich zur verabredeten Zeit an dem verabredeten Ort. Das ist letzten Endes Glaube, ich reagiere darauf. Was hilft mir die schönste Einladung, wenn ich nicht hingehe? Oder wenn ich mich aufmache und stehe dann vor verschlossener Tür? Ich muss vertrauen und die Konsequenz ziehen, und das hat auch was damit zu tun, mich zu beugen. Das hier ist nicht meine Wunschantwort und nicht das, was ich mir ausgedacht habe. Es ist nicht mein Lieblingsgedanke und meine Idee, sondern ich lasse mir etwas sagen, was mich manchmal auf wunderbare Weise anzieht, aber mich auch mal erschrecken und erschüttern kann oder mich ein bisschen ins Schwanken bringt, weil ich eben doch nicht alles verstehe. Glauben und die Konsequenz ziehen. Den Namen Jesu anrufen. Ihn nennen, mich zu ihm bekennen. Das ist die passende Antwort. Das machen nicht alle. Das macht nicht jeder. Aber jeder, der das macht, der erfährt auch die Antwort Gottes. Wer immer zu Jesus betet, wird gerettet. Es steht da so vielfach. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Dem mache ich nicht die Tür vor der Nase zu. Du bist mir willkommen. Komm doch. Ich habe mich extra aufgemacht. Ja, worin besteht diese ominöse Rettung? Was ist denn das Heil? Es ist die Vergebung der Sünden. Dass Gott dir seine Gerechtigkeit schenkt. Was bei dir längst alles um die Ecke ist und du dich wieder gut machen kannst, das macht Gott gut. durch die Vergebung der Sünden. Dafür ist Jesus gestorben, dass du das ewige Leben erhältst. Ja, ist so eine Geschichte mit der Vergebung der Sünden. Na, ich könnte genauso gut, wenn ich davon spreche, auch Chinesisch reden. Am anderen Ende der Welt würden sie mich vielleicht verstehen. Vergebung der Sünden. Also ich kann ja vieles nicht mehr ertragen. Zum Beispiel die Predigten in den vielen Fernsehkrimis. Aber gestern habe ich da ein paar Minuten geguckt und dachte, boah, das ist es doch. Das hat noch zur Predigt gefehlt. Menschen, die überwältigt waren von furchtbaren Schuldgefühlen. Menschen, die gefangen waren im Schrei nach Rache und im tödlichen Hass. Das kam da alles auf den Tisch und es war wirklich erschütternd. Die haben das toll dargestellt. So sieht ein Mensch aus, der zerbricht an seiner Verantwortung, der nicht gerecht geworden ist. Nicht gerecht zu sein. Und wie vielen Menschen geht das denn so? Im Großen und im Kleinen. Wie viel gibt's denn da, worüber wir lieber nicht sprechen möchten? Und Jesus ist für die echte Sünde gestorben. Und er macht frei, nicht nur vor der real existierenden Schuld vor Gott und den Menschen. Er macht auch heil, was die Schuldgefühle angeht. Er befreit auch von diesem Schrei nach Rache. Und er ist der Einzige, der helfen kann beim Thema Hass. Dass wir über solche Wörter sprechen müssen, das hätten wir uns vor einigen Jahrzehnten kaum gedacht. Aber es ist ein Thema. So sieht's aus in den Herzen. Und Menschen, die von dieser Botschaft nie gehört haben, die haben auch keine Antwort auf diese Herausforderung. Bei Jesus ist das zu haben, nur bei ihm. Bei ihm können Menschen Rettung finden. Daran glauben wir, das ist das, was wir erlangen wollen. Nicht Gesundheit, Glück, Erfolg, eine neue Methode, das Leben endlich vernünftig zu genießen und auszukosten, Wohlstand und Zufriedenheit. Nach all dem trachtet die Welt und bekommt's nicht. Und wer es hat, merkt, dass er nicht das hat, was er eigentlich wollte. Das Heil, von dem Jesus spricht und was Menschen erlebt haben und bis heute erleben, sieht anders aus und es mündet im ewigen Leben. Bei dem Ganzen ist dann ein Begriff noch rausgelassen, nämlich die Sendung. Jesus ist gekommen als Gesandter des Vaters. Er hat den Apostel gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und nun sagt der Apostel, sendet ihr auch. Wie sollen denn Menschen verkündigen, wenn sie nicht gesandt werden? Es braucht die Beauftragung. Hier speziell geht's um die Mission für Juden. Aber es ist natürlich völlig klar, dass es für alle gilt. Ja, warum spreche ich denn überhaupt davon? In Gegenwart von vorwiegend Menschen, die wissen, was sie glauben. Zunächst mal braucht es vielleicht für manche von uns eine Rückbesinnung auf dieses Wort Gottes. Woran glaube ich, warum, was ist meine Basis? Und worin besteht denn jetzt genau mein Weg? Man kann auch unterwegs abbiegen. Ich erinnere mich an einen Mann, der war früh zum Glauben gekommen, mega entschlossen, ganz dynamischer Typ, hat sich taufen lassen und alles. Und dann ist er abgebogen. Und dann hat er die meiste Zeit seines Lebens das Leben eines Verbrechers geführt und eines sehr gottlosen Menschen. Wundersamerweise hat er nochmal die Kurve gekriegt. Er hat auch zwei wunderbare Heilungen erlebt. Und insgesamt waren es dann noch 6 Jahre, die er unterwegs war und hat gesagt, diese 6 Jahre waren die besten an meinem Leben. Man kann auch abbiegen und nicht zurückfinden. Aber wir sind hier, um uns zu orientieren und diesen Weg zu behalten und notfalls zurückzufinden. Sendung bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Ein Anliegen für uns, darum zu beten, dass diese Botschaft weiterläuft, dass es stattfinden kann, dass diese Rettungskette sich noch für viele ereignet. Ja, und dann natürlich die Verkündigung. Für wie viele Menschen bist du ein geistlicher Ersthelfer? Die kommen sonntags nicht hierher und verirren sich auch nicht in unseren Livestream. Wen kannst du ansprechen? Wen kannst du einladen? Wen kannst du aus der Gefahrenzone rausholen? Oder für wen hast du erste Maßnahmen? Manchmal stellen Christen fest, meine Güte, wenn mich einer fragt, dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Wie kommt man denn zum Glauben oder was denkst du denn von Jesus? Ja, wenn das so sein sollte, dann klärt das doch. Dann stattet euch aus. Es wäre zu schade, wenn ausgerechnet der Ersthelfer nicht weiß, ja, was soll ich da tun? Nicht jeder von uns ist Rettungssanitäter und Notarzt. Nicht jeder von uns ist Therapeut. Und das ist auch in Ordnung so. Jeder von uns hat eine Aufgabe und Gott weiß genau, wie die aussieht. Und er hat sie für dich und für mich jeweils genau angepasst. Ja, damit machen wir hier erstmal Schluss vorläufig. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung durch das Wort Christi. Ich möchte gerne nochmals mit euch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für diesen Weg, den du gegangen bist. Danke für alles, was wir schon von dir gehört, was wir mit dir erlebt haben. Und dass wir wissen können, wir sind bei dir immer an der richtigen Adresse und bei dir zu Hause. Bitte schenk uns einen klaren Blick dazu. Schenk uns die Bereitschaft, unseren Platz in der Rettungskette einzunehmen, den du uns zugedacht hast. Hilf uns erkennen, was wir wann, wo, wie, wem zu sagen haben. Schaff uns Gelegenheit, dass auch wir dazu beitragen können, als ganze Gemeinde, auch als Einzelne, dass Menschen dich finden. Und wir danken dir, dass dieses Wunder sich immer neu ereignet, bis auf den heutigen Tag, ja, bis zuletzt. Hilf uns, dass wir in deiner Spur bleiben, bei deinem Wort bleiben, dass unsere Herzen von dir bewegt sind. Bitte sende du auch gerade in dieser Zeit aufs neue Arbeiter in deine Ernte. Amen.